Ich komme in das Heiligste eines Menschen, sein Zuhause, und ich spüre das sofort, wenn ich die Schwelle übertrete.
Egal wie die Geschichte jetzt weitergeht, ich einen Ort habe, der mir Sicherheit gibt.
Und ich frage immer, wenn wir uns hinsetzen, ob ich auf dem Platz sitzen darf, den ich ausgewählt habe.
Die Vorstellung, in unserem Riesenhaus dann ganz alleine rumzugeistern, fand ich noch nie sexy.
Mit meiner Mutter kannst du mich in ein karges Krankenzimmer setzen und wir machen uns eine Kerze an und halten uns an den Händen. Und Weihnachten kann nicht schöner sein. Und das ist für mich zu Hause.
Du hörst den Reframe Letter, Notizen aus dem Dazwischen. Ich bin Britta Preuße. In dieser Dezemberausgabe geht es um eine Frage, die kurz vor Weihnachten besonders laut werden kann. Was ist Zuhause und woran spüren wir Zugehörigkeit? Jeder kennt diesen Song von Chris Rea, Driving Home for Christmas. Er beschreibt keine große Weihnachtsromantik, er beschreibt etwas sehr Konkretes. Er steht im Stau, Schrittgeschwindigkeit, Bremslichter, nasse Straßen. Und während er da feststeckt, schaut er in die Autos neben sich und fragt sich, was die Menschen wohl gerade bewegt. Und genau das passiert bei mir auch, wenn ich während der Fahrt dieses Lied höre. Ich schaue gedanklich nach rechts und links und frage mich, wohin fahren diese Menschen eigentlich? Was ist für sie zu Hause? Und wenn sie dahin fahren, von wo kommen sie gerade? Aus einem Arbeitstag? Aus einem Abschied? Aus einem Streit? Aus einem Krankenhaus? Aus einer Trennung? Vom Einkaufen, vom letzten Termin im Kalender und mit etwas im Gepäck, das keiner sieht? Diese Folge ist mein Versuch, dieser Frage näher zu kommen. Ich habe 5 Menschen gefragt, was Zuhause für sie bedeutet. Und zwischen ihnen erzähle ich auch ein Stück meiner eigenen Geschichte. Denn Zuhause ist nicht für alle ein sicherer Ort. Nicht jede kann oder will zurück. Und trotzdem gibt es oft etwas, das Zugehörigkeit spürbar macht. Ein Mensch, bei dem du nicht leisten musst. Ein Ritual, das dich beruhigt. Ein Ort, an dem dein Körper merkt, hier kann ich loslassen. Für manche ist zu Hause eine Adresse, ein Elternhaus, ein Zimmer. Für andere ist es ein Gefühl, ein Mensch, eine Sehnsucht, eine Erinnerung. Während du zuhörst, kannst du ja mal für dich mitgehen. Wo fühlst du dich zugehörig, ohne dich erklären zu müssen? Und was braucht dein Weihnachten dieses Jahr? Zurückfahren, neu gestalten oder dir erlauben, es anders zu machen? Als Kind hing mein Herz an dem Haus in Wuppertal, in dem ich aufgewachsen bin, gebaut von meinem Opa. Da war dieses Gefühl, hier gehört mein Leben hin. Dann sind wir aus beruflichen Gründen umgezogen. Und ich habe lange gemerkt, man kann irgendwo wohnen und sich trotzdem nicht wirklich heimisch fühlen. Und doch hat mich das Leben immer wieder nach Grevenbruch geführt, in das Haus meiner Eltern. Die Einliegerwohnung dort war mehr als einmal mein Auffangnetz. Als ich in Köln lebte, fühlte sich die Stadt selbst wie zu Hause an. Die Straßen, die Menschen, das Tempo, als würde sie mich aufnehmen. Mit Carsten bekam zu Hause nochmal eine neue Qualität. Nicht nur ein Ort, sondern eine Seelenverbindung. Diese Verbindung besteht über seinen Tod hinaus. Und gleichzeitig bedeutet sie, dass nicht nur ein Mensch gestorben ist, sondern auch unser Zuhause, unser Alltag, unsere Selbstverständlichkeiten, unsere Zukunftspläne. Und es gibt weitere Stationen in meinem Leben, in denen ich gemerkt habe, wie stark ich mit meiner Familiengeschichte und meinen Vorfahren verbunden bin, als würde zu Hause auch rückwärts Fäden schlagen. Wenn ich heute über Zuhause nachdenke, sind es die Menschen. Und diese Menschen füllen Häuser und Wohnungen mit ihrer Energie, ihren Ideen, ihrer Liebe. Jedes Zuhause ist ein eigener kleiner Kosmos. Wie Inseln, zu denen ich reisen kann, um mich geborgen, sicher, geliebt und willkommen zu fühlen. Von all meinen Zuhausen existieren die meisten nicht mehr. Es gibt sie in meiner Erinnerung. Wenn ich an Carsten denke, wenn ich Fotos sehe, wie ich Weihnachten als Kind verbracht habe. Und ich merke, ich fühle mich auch in mir zu Hause, immer mehr angekommen, wissend, wer ich bin, was ich kann, was ich will. Zu Hause ist aber auch eine Sehnsucht. Ich hatte eine andere Idee davon, wie mein Leben verlaufen würde. Und manchmal tauche ich dann in Weihnachtsfilme ein. Nicht um der Realität zu entkommen, sondern um mich für einen Moment an etwas Wohliges anzulehnen. Und jetzt möchte ich die Perspektive wechseln. Weg von meiner Landkarte hin zu einer, die sich bewegt. Freiraum ist ihr großes Thema. Angelika Bungert-Stüttgen nennt sich selbst die Freiraumfrau. Sie beschreibt sich als hochsensibel, intuitiv und zugleich strukturiert. Sie liebt Weitblick am Meer und sie fährt Freiraumbus, einen blauen Ford Nugget. Angelika ist zweifache Buchautorin, Mentorin für Freiraum, Künstlerin und Innenarchitektin. Und sie lebt das, wovon sie spricht. Über 1000 Nächte hat sie schon unterwegs verbracht, an ganz unterschiedlichen Orten, zum Schlafen, Leben und Arbeiten. Mit 60 kam ein großer Einschnitt, die Trennung von ihrem Mann und der Umzug von München zurück ins Ruhrgebiet. Angelika, was ist für dich zu Hause?
Je länger ich durch mein Leben reise, und ich habe ja in diesem Jahr den 60. Geburtstag gefeiert, merke ich, dass Heimat, mein Zuhause, das finde ich in mir.
Ich liebe diese Verschiebung, nicht wo, sondern in mir. Und aus diesem Inneren wird bei Angelika etwas sehr Konkretes. Und wenn du von Freiraum sprichst, kommt sofort ein Freiraumbus ins Bild. Welche Bedeutung hat er für dich, auch als Zuhause?
Und von daher hat auch der Freiraumbus eine ganz besondere Bedeutung für mich, weil du das fragtest, liebe Britta, denn er ist sozusagen mein rollendes Schneckenhaus, ein Ort, in dem ich so Grundbedürfnisse mit mir herumfahre, der mich an viele schöne neue Orte fährt und gleichzeitig eben der Ort ist, an dem ich tatsächlich mein Kissen habe und mein Bett. Und mich zu Hause fühle, egal wo er steht.
Rollendes Schneckenhaus. Was für ein starkes Bild. Ein Zuhause, das mitgeht. Und das nicht nur Orte wechselt, sondern auch etwas hält, die eigenen Grundbedürfnisse. Und dann erzählt Angelika, wie dieses mobile Zuhause einen Übergang getragen hat.
Und an meinem neuen Ort jetzt in Gelsenkirchen oder zu meinem neuen Ort hat mich der Freiraumbus begleitet. In vielen Umzugsetappen und auch mit der Sicherheit, dass ich, egal wie die Geschichte jetzt weitergeht, ich einen Ort habe, der mir Sicherheit gibt.
Und jetzt gibt es einen neuen Ort, deine erste eigene Wohnung in Gelsenkirchen. Was macht diese Wohnung für dich zu einem sicheren Raum?
Und gerade heute Morgen habe ich noch gedacht, und mein neuer Ort in Gelsenkirchen, meine erste eigene Wohnung im Leben, denn das ist ja auch ein Teil meiner Trennungsgeschichte. Das ist jetzt ein Safe Space. Ähnlich wie der Freiraumbus ist das ein Ort, an dem ich mich so fühle, wie ich das gerne wollte. Wo meine Bilder hängen, wo ich Gäste empfangen kann und wo tiefgehende Gespräche möglich sind.
Da höre ich viel Selbstgestaltung. Nicht nur loslassen, sondern bewusst einen stimmigen Raum bauen. Einen Ort, der zu dir passt. Wenn du heute auf dein Leben schaust, woran merkst du, dass etwas Heimat ist, dass es sich nach Zuhause anfühlt?
Also Heimat ist ein Ort, an dem ich so sein kann, wie ich gemeint bin.
Was für ein Satz, ein Ort, an dem ich so sein kann, wie ich gemeint bin. Birgit Stock ist Trauerrednerin. Sie sagt, eigentlich geht es bei ihrer Arbeit immer um Lebensreden. Mit viel Herz, Gespür und Erfahrung gibt sie Familiengeschichten eine Stimme. So, dass das Leben eines Menschen noch einmal leuchten darf. Birgit ist überzeugt, ein guter Abschied kann trösten. Und er kann Halt geben, wenn Trauer alles durcheinander bringt. Birgit lebt mit ihrer Familie in Karlsruhe. Das Haus dort ist zu Hause. Und trotzdem bleibt ein Gefühl von Herkunft und Zugehörigkeit bei ihr im Rheinland verortet. Ich wollte von Birgit wissen, wie es ist, im Zuhause von Verstorbenen über Leben und Abschied zu sprechen und ob sie dort manchmal so etwas wie Präsenz spürt. Birgit, was ist für dich Zuhause?
Zuhause, das ist der Platz, wo ich hingehöre. Der Ort, wo ich mich sicher und zugehörig fühle. Diese Zugehörigkeit, das ist für mich elementar. Und dann habe ich weiter nachgedacht und ich glaube, wenn man es in einen Satz zusammenpackt, ist es, zu Hause ist der Ort, wo es mir am besten geht, wenn es mir schlecht geht. Das ist für mich tatsächlich das Haus, in dem ich jetzt lebe. Es ist zwar nicht meine Stadt, wo dieses Haus steht, aber das Haus ist mein Zuhause. Das hat auch mit Zugehörigkeit zu tun. Wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, dann fühle ich mich zu Hause. Ich glaube, am allermeisten. Und auch meine Mutter ist noch ein ganz großes Stück zu Hause für mich. Einfach weil ich weiß, was immer ich mache, sie hält zu mir. Das ist eine große Zugehörigkeit und die ist auch nicht immer freiwillig. Aber eben ein Zuhause. Und auch Sprache ist für mich ein Zuhause. Die Sprache meiner Heimat, da fühle ich mich dann irgendwie rund und geborgen und ganz ich. Also da kann ich so sein, wie ich bin. Und auch grundsätzlich ist es die Möglichkeit, sich auszudrücken. Also in Sprache bin ich auch zu Hause.
Mich berührt daran vor allem eins. Zu Hause kann auch Sprache sein. Ein Ort, an dem ich mich ausdrücken kann, an dem ich rund werde. Und wenn ich Birgit höre, passt das sofort. Sprache ist nicht nur ihr Werkzeug, sie ist ein Stück Zuhause, ihre Komfortzone. Und wenn du Trauerfeiern vorbereitest, du triffst Angehörige am liebsten im Zuhause der Verstorbenen. Wie fühlt sich das an, dort über Leben und Abschied zu sprechen?
Meistens ist es mir am liebsten, wenn wir uns in dem Zuhause der Verstorbenen oder des Verstorbenen treffen. Ich finde es immer sehr spannend zu sehen, in welcher Umgebung derjenige gelebt hat, der jetzt nicht mehr da ist. Und auch die Zugehörigen mögen es grundsätzlich, sich mit mir dort zu treffen, zusammenzusitzen und auch nochmal diese Umgebung zu spüren und auch mir zeigen zu können, was wichtig war in dem Leben. Und ich frage immer, wenn wir uns hinsetzen, sei es am Tisch oder in der Sofaecke, ob ich auf dem Platz sitzen darf, den ich ausgewählt habe. Oder ob das der Stammplatz der oder des Verstorbenen war. Nicht, weil ich mich seltsam fühle, wenn ich auf diesem Platz sitze, im Gegenteil. Aber es ist eine Frage des Respekts, auch für die Zugehörigen. Ist das der Stammplatz? Setzt sich da einfach eine fremde Frau hin? Also das ist etwas, was mir in einem Zuhause einer oder eines Verstorbenen sehr wichtig ist.
Diese kleine Frage nach dem Stammplatz ist so viel mehr als Höflichkeit. Da steckt Respekt drin und ein sehr feines Gespür dafür, dass ein Zuhause ein Gefüge ist. Plätze, Gewohnheiten, Zugehörigkeit. Und dass man da nicht einfach hineintritt, als wäre es neutral. Spürst du in solchen Räumen manchmal noch etwas? Eine Art Gegenwart? Und woran merkst du das?
Manchmal habe ich das Gefühl, dass noch etwas ganz präsent ist. Und ich weiß nicht, ob es dann die oder der Verstorbene ist. Aber doch ganz viel aus dem Leben. Ich erinnere mich an 2 oder 3 Besuche in Häusern. Es waren immer Häuser, die schon ganz lange im Familienbesitz waren. Und ich habe mir überlegt, liegt das daran, dass schon viele Generationen in diesem Haus gewohnt haben oder ob der Mensch dort schon sehr lange gelebt hat. Da war das Gefühl wirklich präsent. Hier ist noch der Mensch auch zu spüren. Was ich aber deutlich immer empfinde, ist, dass in bestimmten Dingen, die von Verstorbenen hergestellt wurden oder oft berührt wurden oder mit Liebe behandelt wurden, dass ich da eine ganz starke Präsenz spüre. Also Bilder, die gemalt wurden und an der Wand hängen oder ein Instrument, das schon oft benutzt und vielleicht schon zerkratzt und richtig abgeliebt in der Ecke steht. Sofakissen, die vielleicht auch selbst gehäkelt waren, an denen man ansieht, wie oft sie benutzt wurden. Da habe ich das Gefühl, da ist noch eine Verbindung da oder da steckt viel viel Präsenz der Verstorbenen drin.
Ich mag daran, wie greifbar das ist. Präsenz steckt oft in Dingen, die oft berührt wurden. In dem, was benutzt, gepflegt, geliebt wurde. Ich kenne das sehr gut. Für mich war es zum Beispiel ein intensives Nähegefühl, Carstens Auto zu fahren, das Lenkrad in den Händen zu halten. Da war plötzlich etwas da. Und wie nimmst du diese Eindrücke dann mit? Wie finden sie später den Weg in deine Rede?
Wenn eine Präsenz in der Wohnung, in dem Haus zu spüren war, dann fließt das immer mit in meine Reden ein. Und auch diese Gegenstände, von denen ich gesprochen habe, tauchen an der einen oder anderen Stelle immer wieder auf. Ich erzähle, wo ich mit den Zugehörigen gesessen habe. Und das ist vielleicht der Platz, Lieblingsplatz der Verstorbenen war, mit dem Blick raus in den Garten auf die Magnolie. Ich erwähne vielleicht die Lieblingsseife, die ich im Gäste-WC gesehen habe, oder dieser eine Wasserkessel, den sie schon von ihrer Oma hatte und nie ausgetauscht hat. Also ich finde es ganz, ganz persönlich, und diese Details, die eben Zugehörigkeit ausdrücken, die auch für die Verstorbenen ja ein Stückchen zu Hause waren, die nehme ich immer mit in meine Reden hinein. Und diese Verbindungen, die sind für die Gäste der Trauerfeier wohltuend, aber irgendwie stellen die auch für mich eine Verbindung zu den Menschen her, über die ich sprechen darf.
Das ist ein schöner Gedanke. Details als Brücke für die Angehörigen, für die Gäste und auch für die, die Worte finden wollen, damit Abschied nicht abstrakt bleibt, sondern menschlich und nah. Da wollte ich mich immer schon drum kümmern. Mit diesem Satz begrüßt Bärbel Amels die Menschen auf ihrer Website. Bärbel ist Generationenberaterin. Sie kennt das sehr gut. Man schiebt Themen wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung oder Testament vor sich her, bis plötzlich keine Zeit mehr bleibt. Und genau dann wird es teuer. Emotional, organisatorisch, manchmal auch familiär. Bärbels altes Zuhause war Köln. Heute lebt sie in Düsseldorf. Und ich bin ihr sehr dankbar, dass sie hier mitmacht, obwohl sie selbst gerade mitten in einem Abschiedsprozess steckt. Bärbel, was ist für dich zu Hause?
Ich habe keine eigene Familie. Ich habe in Anführungszeichen nur meine Ursprungsfamilie in Klammern gehabt. Für mich war das Zuhause, das Haus meiner Eltern, natürlich mit meinen Eltern, nachher mit meiner Mutter, ist Zeit meines Lebens mein Zufluchtsort gewesen. Eine Kraftquelle, dieses, hier kann ich mich fallen lassen, hier bin ich, wie ich bin, und hier gelten auch ganz andere Gesetze als draußen im Leben, weil hier gilt das Gesetz, dass ich Kind bin. Und wenn ich Kind bin, dann fühlt sich das so an, als würde alles immer gut werden, weil das ist das, was ich so mit zu Hause verbinde, mit Eltern, die immer für mich gesorgt haben, und damit meine ich jetzt nicht nur finanziell, sondern wo ich einfach wusste, wenn alles zusammenbricht, dann fährst du nach Hause.
Dieser Satz, wenn alles zusammenbricht, dann fährst du nach Hause, der macht sofort klar, Zuhause ist nicht nur ein Ort, es ist ein Versprechen. Und wenn sich der Ort verändert, was bleibt dann zu Hause und was verschiebt sich?
So sehr mein Elternhaus natürlich mit meinen Erinnerungen, meinem ganzen Leben verknüpft ist. Aber zu Hause ist meine Mama. Zu Hause ist meine Mutter. Und in dem Heim, wo meine Mutter lebt, das kann man natürlich gar nicht damit vergleichen, mit einem großen Elternhaus voller Erinnerungen an das komplette Leben. Ich habe vor ganz wenigen Wochen noch gesagt, da ging ich durch den Gang, meine Mutter hat ganz hinten ihr Zimmer. Ich muss hinzusagen, dass ich sehr oft bei meiner Mutter bin, sehr, sehr oft. Um nicht zu sagen, von den 85 Bewohnern in dem Heim bin ich die Angehörige, die am meisten da ist. Jetzt ohne Wertung, aber das sage ich deswegen, weil ich bin durch den Garten gegangen und habe gesagt, das ist mein zweites Zuhause hier. Weil ich damit meinte, weil meine Mutter da ist. Meine Mutter ist mein Zuhause. Und deswegen habe ich für mich jetzt gespürt, gefühlt, dass ich es nicht mehr so schlimm finde, dass wir das Elternhaus nicht mehr haben, weil ich meine Mutter noch habe.
Und da beschreibt sie etwas, das viele kennen. Der Ort kann sich verändern, aber die Bindung bleibt. Manchmal wird zu Hause kleiner und zugleich konzentrierter. Und wenn du auf Weihnachten schaust, wie hat sich dieses Zuhausegefühl verändert, seit das Elternhaus weg ist?
Also mir ist klar geworden, dass ich gerne in das Heim gehe. Und das ist mir nochmal ganz klar geworden. Meine Mutter ist mein Zuhause, egal wo sie ist. Ja, womit man sich arrangiert, also eben aufgrund eben auch des Gesundheitszustandes meiner Mutter, was so vieles nicht mehr möglich ist. Und wahrscheinlich wird meine Mutter in ihrem ganzen Leben nie wieder zu mir kommen können. Und auch damit arrangiert man sich, weil sie ist das Zuhause und es ist uninteressant, wo sie ist. Und insofern möchte ich das übertragen. Ich glaube, es geht um die Menschen, die man liebt, und es geht um die Menschen, ja, bei denen man sich geborgen fühlt, wo man sich fallen lassen kann und wo man Kraft tanken kann. Und ein Haus ist einfach ein Synonym dafür. Mein erstes Weihnachtsfest, das war ja vor 2 Jahren. Ich habe 60 Jahre lang in meinem Elternhaus Weihnachten gefeiert, und das erste Weihnachtsfest haben wir bei mir gefeiert. Und da habe ich sehr gelitten, muss ich sagen. Ich habe sehr gelitten. Es war für mich ganz furchtbar. Mir haben die Rituale gefehlt, die wir zu Hause, also in Anführungszeichen im Elternhaus zu Hause hatten. Die konnte man jetzt hier nicht 1:1 transportieren, darum ging es auch gar nicht. Heute sehe ich das anders. 2 Jahre später sehe ich das anders. 2 Jahre später, du kannst mich mit meiner Mutter, und so wird es auch dieses Jahr sein, kannst du mich in ein karges Krankenzimmer setzen und wir machen uns eine Kerze an und halten uns an den Händen. Und Weihnachten kann nicht schöner sein. Und das ist für mich zu Hause.
Da ist so viel Verschiebung drin. Vom Haus zur Hand, vom Ritual zur Beziehung, von so war es immer zu so ist es jetzt. Und es ist trotzdem echt. Als ihr das Elternhaus ausgeräumt habt, welcher Moment geht ihr bis heute nach?
Selbst als mein Vater gestorben war, das war sehr traurig. Mein Vater ist plötzlich verstorben, sehr, sehr traurig. Aber ich hatte A, meine Mutter, und ich bin B, mit meiner Mutter, oder beziehungsweise meine Mutter ist ja in dem Haus geblieben erstmal 4 Jahre lang. Mein Vater war irgendwie immer noch da. Und als wir das Haus ausgeräumt haben, da habe ich zum ersten Mal auf eine ganz besondere Art und Weise gespürt, dass ich mich jetzt auch von meinem Vater verabschieden muss. Ich habe das tatsächlich an Gegenständen festgemacht, an seinem Schreibtischstuhl, wo ich saß, wenn ich mit meiner Mutter war und habe gearbeitet, habe ich bei meinem Vater am Schreibtischstuhl gesessen, weil wir haben zwar ein bisschen was verändert, aber einige Sachen sind so geblieben. Ich habe immer im Lieblingssessel meines Vaters gesessen und habe da gelesen und in den Garten geguckt. Mir ist so klar geworden, wie wichtig das ist, in der Trauer auch eine Verbindung zu haben und dass Trauer eine unglaubliche Chance ist, eine neue Verbindung aufzubauen. Und das hatte ich dann tatsächlich 4 Jahre lang durch eben, durch Möbelstücke, die mein Vater benutzt hat. Wie gesagt, dieser Sessel, das war was ganz Wichtiges für mich. Und das ist mir beim Ausräumen des Elternhauses unglaublich schwer gefallen. Und natürlich, dass ich gedacht habe, du hast ja, wo sollst du denn eigentlich in Zukunft hin? Du hast ja gar kein, du weißt ja gar nicht mehr, wo du hin sollst.
Nicht die großen Möbel sind das Thema, sondern das, was sie gehalten haben, Verbindung und das Gefühl, dass man weiß, wo man hin kann. Was war am schmerzhaftesten? Und gab es auch etwas, das befreiend war?
Es wurde so deutlich, dass so ein unglaublicher Cut in dem Leben von meiner Mutter, auch von meiner restlichen Familie und mir stattfindet, wobei ich diejenige war, die am emotionalsten war. Ich habe fast jedes Teil angefasst im Haus. Ich habe genau das gemacht, was man überall hört, was man nicht tun soll. Aber dieses, was man tun soll, das gibt's für mich eigentlich nicht. Da muss genau wie, das ist ja Trauer, das ist Abschied nehmen. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und natürlich ist mir das oft so gegangen. Ich fahre samstags nachmittags hin, weil ich denke, komm, hol mal ein paar Sachen. Falle zufälligerweise über ein Fotoalbum. Der Klassiker, der aber wirklich so eingetreten ist, und sitze nachher 2,5 Stunden auf der Treppe und gucke Fotos und entdecke Sachen, die ich noch nie richtig, auch wahrscheinlich gesehen habe, aber Fotos, die ich nie richtig gesehen habe. Und plötzlich bekam alles so ein Gefühl, ich muss das nochmal in mich aufsaugen. Ich muss das nochmal in mich aufsaugen, damit das nicht verloren geht. Ich habe viele schöne Sachen mitgenommen von meinen Eltern, von meinem Papa. Ja, wir haben einiges verkauft. Mir war wichtig zu wissen, in wessen Hände sie kommen. Es war mir ganz wichtig beim Abschied nehmen, ganz wichtig. Ich musste, bei vielen Dingen musste ich wissen, dass die Menschen, die jetzt diese Dinge benutzen, dass die diese wertschätzen. Weil, und ich habe so viele Geschichten erzählt. Ich bin mit so vielen Menschen, die gekommen sind, ins Gespräch gekommen und habe denen Geschichten über das Möbelteil erzählt, was ich da verkaufe. Und das hat mir sehr gut getan. Man ist gehört worden und ich habe Geschichten von anderen Leuten gehört. Ja, das hat es alles erträglich gemacht.
Bärbel hat daraus auch einen ganz praktischen Tipp, den ich hier unbedingt drin lassen will. Für alle, die gerade mitten in so einer Auflösung stecken.
Ich möchte an dieser Stelle einen ganz wichtigen Tipp jedem geben. Fotos. Macht Fotos. Macht Fotos, und zwar auch, wenn die Zimmer leer sind. Aber die Fotos zu machen, ist was ganz, ganz Wichtiges. Und auch wirklich vorher, nachher, als mal alles eingeräumt war. Ich meine, dann hat man aus der Vergangenheit sowieso noch viele Bilder, aber ruhig auch von den leeren Räumen. Ich habe Fotos von einzelnen Grashalmen gemacht. Und das waren meine größten Schätze. Es ist einfach nochmal ein Stück Abschied, was man festhält.
Bärbel begleitet solche Prozesse auch beruflich. Was begegnet dir beim Thema Elternhaus auflösen immer wieder?
Viele haben den größten Respekt vor der Organisation, das alles bewältigt zu bekommen. Deswegen greifen ja auch viele Ordnungsexperten oder Ordnungscoaches. Das ist auch eine sehr, sehr wertvolle Geschichte, weil da gibt's einfach tolle Tipps. Wichtig ist dann nur, dass man auch die emotionalen Aspekte dabei nicht vergisst, weil die machen ja am Ende einen Strich durch die Rechnung.
Das ist die Kurzform von fast allem, was ich in Trauer- und Übergangsprozessen sehe. Du kannst vieles planen, aber Gefühle lassen sich nicht mitorganisieren. Sie kommen, wenn sie kommen. Und wenn es ums Erbe geht, was macht ein Elternhaus oft so konfliktgeladen?
Das Thema Erbe hat sehr viel Konfliktpotenzial. Ein Familienhaus, ein Elternhaus hat nochmal eine besondere Zündladung. Und da entfachen sich ganz große Konflikte, die jahrelang nicht Thema waren oder unter den Teppich gekehrt wurden, was nicht selten in Machtspielen endet, die natürlich ganz andere Ursachen haben, aber die machen sich dann eben über dieses Thema, machen die sich jetzt breit, dass man gemeinschaftlich gucken muss, was passiert mit dem Haus. Und da können viele unschöne Dinge passieren, die es einem auch unmöglich machen, das Haus auszuräumen, weil dann gibt's Vorwürfe, das durftest du nicht, das wollte ich aber behalten, das war nicht abgesprochen, etc. etc. Da erlebe ich sehr, sehr viele Situationen mit oder bekomme Geschichten zu hören, wo eben das Elternhaus ausräumen, um das als Oberbegriff zu nehmen, wirklich erschwert wurde. Das ist immer Thema in meinen Testamentsberatungen, in meinen Nachlassberatungen, zu gucken, wie kann man das regeln für die Kinder, also wenn Eltern da sind bei mir, wie kann man das regeln, um einfach in einer der herausforderndsten Situationen, wenn Eltern versterben, das Konfliktpotenzial durch nicht zu Ende gedachte Testamentsregelungen, dass man das einfach im Vorfeld wirklich vernünftig regelt und darauf die Bedürfnisse aller Beteiligten eingeht. Denn das macht vieles kaputt, in Anführungszeichen, und erschwert vor allem auch die Trauerarbeit wirklich ungemein.
Und genau da merkst du, es geht nie nur ums Haus. Es geht um Rollen, Gerechtigkeit, alte Geschichten und oft um Dinge, die jahrelang nicht ausgesprochen wurden. Und was hilft aus deiner Sicht am meisten, bevor man überhaupt in diese Situation kommt?
Viele erleben Elternhäuser, die bis zum Dachboden voll sind, noch mit Kinderzeichnungen von vor 60 Jahren. Das habe ich alles schon mitbekommen und das ist einfach eine Herausforderung. Viele haben ganz große Angst vor diesem Thema und sagen, wir wissen, das kommt auf uns zu. Wir würden so gerne etwas machen, aber uns sind die Hände gebunden, weil sie A, nicht mit ihren Eltern drüber sprechen können, manchmal auch nicht mit ihren Geschwistern, C, manchmal noch nicht mal wissen, ob sie überhaupt das Haus erben. Also da tun sich unglaubliche Fakten und Umstände auf, die am Ende darin münden, quasi in der Erkenntnis, dass die rechtzeitige Kommunikation zu Lebzeiten da ganz, ganz viel Positives bewirken kann. Ich glaube, dass bei den ganzen Themen, die am Ende ja, wo es ums Abschied nehmen geht, um Trauer, um Loslassen von bisherigen Lebensabschnitten, Lebensentwürfen, Lebenssituationen, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass Neues und Unbekanntes auf einen zukommt und auch neue und unbekannte und angstmachende Gefühle. Und das ist etwas, was unglaublich hemmt, gerade dann, wenn vielleicht sogar noch Zeitdruck da ist, so ein Haus auszuräumen. Der Generation, die jetzt alte Eltern haben, ist es ein Riesenthema, Elternhaus ausräumen. Und ich glaube, es ist deswegen auch ein Riesenthema, weil es so unglaublich viele verschiedene Aspekte beinhaltet. Ein unfassbares, komplexes Thema. Deswegen, wenn es den Eltern schwerfällt, vielleicht kann man irgendwie selber etwas machen, nicht vielleicht, kann etwas vorleben, gerade wenn man auch eine eigene Familie hat, mal den Eltern erzählen, was man schon alles, welche Gedanken man sich macht, sich rechtzeitig damit auseinanderzusetzen und es nicht einfach auf einen zukommen lassen, auch für diejenigen, die dann es eines Tages machen müssen, das ist schon ein wichtiger Schritt. Abschied und Trauer und neue Lebensabschnitte sind Lebensthemen. Und es ist unfassbar aber, was man alles machen kann, wenn man anfängt, aktiv zu gestalten, als sich gestalten zu lassen.
Das ist ein starker Schlusspunkt. Nicht das Sortieren ist ein Problem, sondern die Angst vor dem, was emotional losgeht. Und genau deshalb ist frühe, klare Kommunikation so entlastend. Liebevoll bestatten. Birte Müller-Dietrich bringt damit eigentlich schon ihr ganzes Verständnis auf den Punkt. Birte ist Bestatterin und systemische Trauerbegleiterin. Ihr Anliegen ist es, An- und Zugehörige zu befähigen, den Abschied mitzugestalten, nicht nur organisatorisch, sondern auch menschlich. Mit Feingefühl und Geduld, erklärt sie, nimmt an die Hand und begleitet durch diese Schwellenzeit. Birte versteht sich als Möglichmacherin, damit Abschied zu einem aktiven Prozess wird und Angehörige nicht nur von der Seitenlinie aus zuschauen. Ich wollte von ihr wissen, wie sich das Zuhause eines Verstorbenen bei der Abholung anfühlt und was sie bei den Hinterbliebenen in diesen Momenten erlebt. Birte, was bedeutet Zuhause für dich?
Zuhause ist für mich ein Ankommen, ein Heimkommen und Fallenlassen. Es ist einerseits ein Ort, andererseits ein Netz aus Familie und Freunden. Zu Hause kann sich ändern und doch bleibt es in meinem Handy, steht, wenn ich meine Eltern zu Hause anrufe, zu Hause. Und ich hatte noch nie das Gefühl, das ändern zu müssen. Das sind meine Wurzeln, mein Ursprung, aus dem ich gewachsen und gleichzeitig herausgewachsen bin. Ich könnte jetzt nicht mehr in meinem Zuhause bei meinen Eltern wohnen. Ich bin hier froh über Abstand, was in meinem Fall nur 7 Kilometer sind. Aber zu Hause bleibt irgendwie zu Hause. Auch als ich für die Ausbildung und mein Studium in fernere Städte gezogen bin, bin ich jedes zweite Wochenende trotzdem nach Hause gefahren, weil hier ein Lebensmittelpunkt immer blieb. Mein jetziges Zuhause ist ein Ort, den ich mir mit meinem Mann so gestaltet habe, dass es ein Wohlfühlort geworden ist. Mit meiner Familie bilden wir eine besondere Einheit. Neue Freunde, neue Familien kamen hinzu und doch bleiben meine Freunde aus meiner Kindheit die Herzensmenschen und nähren das Gefühl von zu Hause, auch wenn diese Freunde verstreut in Deutschland sind.
Wie schön, dass bei ihr zu Hause sogar im Handy aufleuchtet, wenn sie ihre Eltern anruft. Und gleichzeitig zeigt sie, zu Hause kann sich verändern und trotzdem bleibt etwas Beständiges. Woran merkst du dieses Zuhausegefühl? Was macht es aus?
Zum Zuhausegefühl, und da ist der Ort nicht wichtig, gehört ein Gefühl von, ich liebe dich, so wie du bist. Und du bist immer willkommen. Dazu gehören auch die Erinnerungen an verstorbene Menschen, die mich eine Zeit lang begleitet und geprägt haben. Sie leben in mir und mit mir weiter. Es sind auch die besonderen Momente, in denen man ein tragendes Gefühl, sei es durch ein gutes Gespräch oder Dankbarkeit, erfahren hat.
Ich mag diesen Gedanken sehr, dass auch unsere Verstorbenen weiter mitwohnen, in uns, in Erinnerungen, in kleinen Ritualen. Gerade an Weihnachten spüren viele das besonders. Wenn du als Bestatterin Verstorbene aus ihrem Zuhause abholst, wie nimmst du die Atmosphäre in diesen Räumen wahr?
Unterschiedlich. Es hängt davon ab, ob der Tod plötzlich oder unerwartet eingetreten ist. Oder als Erlösung, dass das Leiden nun endlich vorbei ist. Entweder herrscht dann ein geschockt bzw. erschrocken Sein und die Angehörigen wirken wie erstarrt. Und so fühlt sich auch die Atmosphäre dann an. Oder es ist ein Gefühl von, es ist traurig, aber irgendwie auch gut so. In diesem zweiten Fall konnten sich die Menschen vorbereiten, manchmal durch längere Pflegezeiten und konnten sich so mit dem Sterben und dem Tod mehr oder weniger auseinandersetzen. Das macht schon einen Unterschied. Und natürlich bleibt es bei allen Fällen traurig. Aber hier herrscht doch bei den Angehörigen das Gefühl von Befreitsein vor.
Du hörst es sofort. Nicht nur Menschen reagieren unterschiedlich, auch Räume tragen diese Zustände mit. Schock fühlt sich anders an als eine vorbereitete Traurigkeit. Und was erlebst du bei den Hinterbliebenen? Ist das Zuhause dann eher Schutzraum, Belastung oder etwas dazwischen?
Hier erlebe ich viele unterschiedliche Verhaltensweisen. Ich möchte es an zwei gegensätzlichen Beispielen bzw. Situationen klar machen. Manchmal rufen mich die Angehörigen bei einem Todesfall an, nur um Bescheid zu geben, dass sie noch eine Nacht mit dem geliebten Ehepartner verbringen wollen und ich am nächsten Tag vorbeikommen und abholen soll. Ich komme dann meistens trotzdem schon vorbei und wasche und kleide den Verstorbenen oder die Verstorbene noch in seinem bzw. ihrem Lieblingsoutfit ein. Oftmals helfen mir dann die Angehörigen oder schauen mir dabei zu. In einer anderen Situation rufen die Angehörigen an und wollen, dass ich sehr schnell abhole. Sie halten es dann kaum noch aus, längere Zeit mit ihrem Verstorbenen allein im Raum zu sein. Als wäre es plötzlich ein anderer Mensch, der vor ihnen liegt. Hier herrscht viel Unsicherheit und Ängste vor. Ich versuche dann durch meine Anwesenheit Ruhe und Sicherheit den Hinterbliebenen zu geben. Oftmals hilft es dann, dass die Angehörigen noch etwas für ihren lieben Verstorbenen tun können, ein Outfit herauszusuchen, das ich dann ankleide, einen Gegenstand auswählen, den sie noch dazulegen wollen in den Sarg. Und manchmal trauen sie sich dann auch noch, Gesicht und Hände mit der Lieblingscreme des Verstorbenen einzucremen. Dabei führen wir tolle und tiefe Gespräche. Ich mag das besonders, zu Hause mit den Angehörigen zusammen den Menschen für die letzte Reise vorzubereiten.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ein Zuhause kann in so einem Moment beides sein, Schutzraum und Überforderung. Und oft hilft es, wenn Angehörige nicht nur aushalten müssen, sondern etwas tun dürfen. Ein Outfit aussuchen, eine Creme, eine kleine Geste, Handlung als Halt. Gibt es Momente, in denen du besonders deutlich spürst, hier war dieser Mensch wirklich zu Hause?
Ich komme in das Heiligste eines Menschen, sein Zuhause, und ich spüre das sofort, wenn ich die Schwelle übertrete. Jedes Haus bringt seine eigenen Gerüche mit. Möbel, Bilder erzählen Geschichten. Ich nehme eher das große Ganze als Einzelheiten wahr. Grundsätzlich überflutet mich ein Gefühl von Dankbarkeit, wenn ich zu Hause abholen darf. Ich empfinde es persönlich als Ehre, dass ein Mensch in seinem eigenen Zuhause sterben durfte. Manchmal sogar in seinem Schlafzimmer, in seinem eigenen Bett. Dieses Glück haben nicht allzu viele Menschen. Und ich empfinde gleichzeitig Dankbarkeit für die Angehörigen, die es ihrem lieben Menschen ermöglichen konnten, zu Hause zu sterben. Nach der Trauerfeier gestalte ich immer ein Fotobuch, das ich den Angehörigen, wenn möglich, im Zuhause des Verstorbenen übergebe, weil sie dort noch wohnen. Dort erhalte ich dann nochmal besondere Einblicke in das Zuhause, denn diesmal habe ich niemanden abzuholen und komme mit Zeit und Ruhe. Vieles bekomme ich dann noch gezeigt, wie beispielsweise den Fensterplatz, in dem der Verstorbene im Rollstuhl saß, täglich, um nach draußen zu schauen, oft die einzige Verbindung zur Außenwelt. Oder sie zeigen mir den Lieblingsplatz auf dem beige geblümten Sofa, das zum Fernseher ausgerichtet ist. Hier lag der Verstorbene am Ende mehr, als er saß.
Was mir bleibt, ist diese Mischung aus Achtung und Dankbarkeit. Ein Zuhause als Heiligstes, als gelebte Geschichte, in Gerüchen, Möbeln, Lieblingsplätzen und wie sehr solche Details später zu Brücken werden können für Angehörige, für Gäste und für das Erinnern. Alexei Lachmann ist systemischer Trauerbegleiter und Witwer. Er arbeitet mit Männern, die sich trauen wollen, zu trauern und die oft genau darüber ein neues Verhältnis zu Zugehörigkeit finden. Für Alexei hatte zu Hause lange zwei Koordinaten: Hamburg, wo er im Elternhaus lebt und arbeitet, und Pastin, ein kleiner Ort in Mecklenburg-Vorpommern. Dort war das Bauernhaus, das er mit seiner Frau Biene über Jahre saniert hat. Ihr gemeinsames Baby, ihr Sehnsuchtsort, ihre Zukunft. Ende dieses Jahres ist Pastin verkauft. Und ich wollte von Alexei wissen, was macht das mit dir, wenn so ein Sehnsuchtsort geht? Und wie verändert das den Blick auf das Zuhause, das bleibt?
Mit der Frage habe ich mich, glaube ich, noch nie so richtig beschäftigt. Ich meine, da wo ich bin und ich mich wohlfühle, glaube ich, ist auch mein Zuhause. Das macht sich jetzt nicht zwingend daran fest, dass es mein Elternhaus oder hier haben meine Eltern gewohnt oder sowas in der Art, sondern ich glaube, ich bin da zu Hause, wo ich mich wohlfühle. Und das ist nicht zwingend an einem Ort oder an ein Nest gebunden oder sowas.
Ich mag daran diese Nüchternheit. Zu Hause klebt für ihn nicht an Herkunft. Es hängt nicht an Elternhaus oder Geschichte, sondern an einem ganz einfachen Prüfstein. Fühle ich mich hier wohl? Ich frage, gibt es jenseits von Hamburg und Pastin noch ein anderes Zuhause für dich?
Ja, in der Tat. Ich glaube, dass ich mich tatsächlich bei Menschen, die ich liebe, zu Hause fühle. Und da ist es dann auch egal, wo. Wir haben jetzt irgendwie auch gar nicht in unserer Familie so ein Zuhause oder so ein Heimatkult gepflegt oder so, oder irgendwie, dass das so ein Riesenthema war. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass meine Mutter irgendwie Flüchtlingskind war und mein Vater irgendwie auch ausgebombt. Solche Sachen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das bei uns nicht so Thema. Ich glaube, es war immer auf die Person bezogen. Also so als kleine Familie waren wir zu Hause. Und da war es, glaube ich, auch egal, wo man gewesen wäre. Das bezieht sich aber auch auf Menschen, die ich geliebt habe oder liebe. Ich glaube, das ist für mich viel zentraler als irgendein physischer Ort.
Das ist ein wichtiger Gedanke. Bei Alexei ist zu Hause vor allem Beziehung, nicht Adresse. Und wenn du die beiden Orte vergleichst, was war Hamburg und was war Pastin für euch?
Also hier in Hamburg, in Lohbrügge, das ist einfach Wohnen in der Stadt. So, hier arbeite ich, hier findet so Alltag statt. Und in Pastin war tatsächlich der Ort unserer Wünsche, ein Sehnsuchtsort, könnte man sagen. Da haben wir halt viel gemacht. Wir haben immer gesagt, im Grunde sind wir auch Pendler. Also unser Herz und unser eigentliches Leben findet dann in Pastin statt. Und hier in Hamburg waren wir zur Arbeit. Wobei das nicht so trennscharf war oder ist. Also natürlich haben wir in Hamburg auch gelebt und Spaß gehabt und Aktionen und hier was gemacht. Aber so eine grundsätzliche Trennung war da schon.
Alltag hier, Sehnsucht dort. Ich glaube, viele kennen genau diese innere Pendelbewegung, auch ohne je wirklich gependelt zu sein. Was hat dir geholfen, dich von Pastin zu lösen oder zu merken, dass es Zeit ist?
Was mir geholfen hat, kann ich gar nicht so sagen. Ich finde das auch irgendwie geholfen, weiß ich nicht. Für mich war das eher so, es ist ausgeklungen. Also gerade nach Bienes Tod war es extrem wichtig, dass das alles so bleibt, wie es ist. Also jetzt nicht, dass jeder Stuhl stehen bleibt, wo er ist. Ne? Wobei, alles klar, alles, was ich wegräume, was sie nochmal angefasst hat, ist ja wieder ein Stück aus der Welt sozusagen. Aber als die Phase dann auch durch war, wurde auch irgendwie klar, dass Pastin auch sehr groß ist. Also wie sage ich so schön, die Gorch Fock ist kein Einhandsegler. Und so ähnlich war das da auch. Also zu zweit war das ein Projekt, was auch für zwei Leute war und was gut war.
Dieser Satz mit dem Stück aus der Welt trifft Trauer sehr genau. Und dann kippt es in etwas sehr Praktisches. Manche Träume sind eben schlicht für zwei gemacht.
Und naja, es hat sich mittlerweile auch herausgestellt, dass Biene auch immer mehr verschwunden ist. Im Grunde ist das so wie ein Stein, den du ins Wasser wirfst. Irgendwann sind auch die größten Wellen mal weg und das Wasser ist wieder ruhig. Und so war das da im Grunde auch. Und es gab auch gar keine Verpflichtung, das Haus zu behalten. Also Biene hat mir ja so in ihrem Abschiedsbrief auch geschrieben, dass ich mit Pastin und ihren Hinterlassenschaften tun und machen soll, was ich will, solange es mir hilft, mein Leben zu leben und mein Leben zu bewältigen. Und das hat es auf der Seite auch nochmal ein Stück einfacher gemacht, dann auch loszulassen. Und dann, ja, tatsächlich auch noch der Tod von Wilma, also meinem Bassethund, Hündin, Dame Wilma. Die Vorstellung, in so einem Riesenhaus dann ganz alleine rumzugeistern, fand ich noch nie sexy. Ja, im Grunde kommt da sehr vieles. Es ist wirklich so ein Prozess gewesen, so dieses ruhiger Werden des Wassers.
Ich lasse dieses Bild mal kurz stehen. Der Stein im Wasser und das Loslassen manchmal nicht Entscheidung ist, sondern ein Prozess, der leiser wird. Wenn du heute drauf schaust, was bedeutet Zuhause für dich?
Zuhause, heute für mich Zuhause, ist da, wo ich mich einfach wohlfühle. Also ich mag schon gern in Hamburg sein, als Hamburger ist das irgendwie auch logisch und ist auch eine coole Stadt, aber ist auch nicht zwingend. So, nein, der Ort ist es nicht, es sind eher tatsächlich die Menschen. Ich muss mit Menschen zusammen sein, mit denen ich mich wohlfühle und dann ist alles gut und da ist auch Zuhause. Ja, es geht um die Menschen, nicht um den Ort.
Damit schließt sich der Kreis. Alexei beginnt bei Wohlfühlen und landet am Ende sehr klar bei Beziehung. In der Weihnachtszeit gehe ich am liebsten abends spazieren. So spät, dass es schon dunkel ist und so früh, dass die Menschen noch ihre Rollladen geöffnet haben. Sterne, Lichterketten und Weihnachtsmänner in den Fenstern. Die Räume erstrahlen in den wärmsten Farben. In einigen Wohnzimmern flackern die wandgroßen Fernseher. Und an manchen Tagen komme ich an Garagenpartys vorbei. Nachbarn und Freunde, die am Feuer stehen, Glühwein trinken und lachen. Manche Häuser und Wohnungen sind noch dunkel. Und in dem einen Haus ziehen gerade neue Menschen ein. Jedes Zuhause ist ein kleiner, eigener Kosmos. Und wenn ich auf diesen Newsletter zurückblicke, dann sehe ich vor allem das. Zuhause ist nicht automatisch ein Ort, zu dem man einfach zurückkehrt. Zuhause ist Beziehung. Zu Hause ist Zugehörigkeit. Manchmal ist es ein rollendes Schneckenhaus. Manchmal ist es Sprache, ein Ort, in dem du ganz du sein kannst. Manchmal ist es ein Elternhaus voller Rituale. Und manchmal ist es ein karges Zimmer im Heim, in dem eine Kerze und ein stiller Moment reichen. Manchmal ist es ein Sehnsuchtsort, der für zwei gedacht war. Und manchmal ist es ein Wohnzimmer, in dem jemand gestorben ist. Und Abschied plötzlich ganz konkret wird, in Details, die bleiben. Vielleicht ist das der Satz, den ich dir mitgeben möchte. Du musst Weihnachten nicht richtig machen. Du darfst es so gestalten, dass es dir entspricht. Vielleicht heißt das zurückfahren. Vielleicht heißt es neu gestalten. Vielleicht heißt es auch Grenzen setzen, vereinfachen, es dir leichter machen. Zugehörigkeit hat viele Formen. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir ein Weihnachtsfest nach deinem Geschmack. Du hast den Reframe Letter gehört. Ich bin Britta Preuße. Danke, dass du dir diese Zeit genommen hast. Und wenn du möchtest, schreib mir ein, zwei Sätze dazu, woran du Zugehörigkeit spürst. Ich lese jede Nachricht. Und wenn dir der Newsletter gefallen hat, empfehle ihn gerne weiter. Joy it is.
attention to